Herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast von NTech Systems über die Digitalisierungs- und Technologiethemen in unserer heutigen Zeit. Ich darf einen Gast vorstellen heute, der lange Jahre, schon einige Jahre haben wir jetzt festgestellt, die uns gegenseitig kennen. Das ist der Knut Jochen Bergel. Grüß dich, Knut.
Guten Morgen.
Hi, grüß dich. Und da natürlich ein ganz spezielles Thema, Fan-Commerce, Fan-Ökosysteme aufgebaut. Der Knut ist als CEO von Brandbow und Fantech sehr viele Jahre in dem Geschäft zwischen, was man als Unternehmen in der Digitalisierung von Fan-Artikeln beachten und machen muss, sehr, sehr profunde unterwegs und hat da viele, viele Jahrzehnte Erfahrung dabei. Daher heute das Thema, wie können wir in so einem Bereich, der vielleicht auch nicht immer unser traditionelles Thema bespielt, für euch Zuhörer mal einen Einblick gewinnen, wie wichtig ist Digitalisierung und Technologie in dem Bereich? Und Knut hat sicher auch die ein oder andere coole Story abseits von den ganzen Unternehmerthemen, die noch interessant werden dürfen. Deswegen, Knut, erzähl mal was zu dir. Was machst du? Wer bist du? Und wie bist du auch zu dem gekommen, was du gemacht hast? Weil Branchen, wo wir heute drüber sprechen, wie den Fan-Commerce-Bereich, die gab es ja traditionell früher in ganz anderer Art und Weise. Deswegen grüße ich erstmal und stell dich unseren ganzen Zuhörern bitte vor.
Vielen Dank, Alexander, und herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin 56 Jahre alt und habe meine berufliche Karriere primär in der Medienbranche verbracht, von Bertelsmann hin zu der Langenscheid-Gruppe, habe die Digitalisierung von Medien, von Magazinen hin zu Büchern, nachher auch zu Filmen miterlebt und bin 1996, also schon vor einer geraumen Zeit, in die Videospielebranche migriert durch Zufall. Damals war das noch so ein Markt, der zwischen Rotlicht und Waffenhandel angesiedelt war. Es war noch relativ verpönt, Videospiele zu spielen und zu verkaufen in Deutschland. Und habe dann dort in diversen Managementpositionen in Videogame-Publishern oder bei Videogame-Publishern gearbeitet. Anfangs bei Eidos Interactive, was die Macher von Tomb Raider waren. Und bei dieser Marke ist irgendwann auch so mein Interesse an der Fankultur, an Merchandise entstanden, weil wir dort in diesem Videospielemarkt auch neue Standards, was Vermarktung von Lara Croft gesetzt haben. Und viele Jahre später, in Hamburg wohnend, habe ich dann einen Manager der Otto-Gruppe kennengelernt und nach mehreren Flaschen Rotwein kam dann auch das Thema Fan-Merchandise zur Sprache und aus diesem Sit-In wurde eine Idee, die nachher auch zu einem Unternehmen wurde, was ich mit der Otto-Gruppe in Amerika oder mit deren amerikanischen Branch quasi gegründet habe, namens Musterbrand. Und das war sozusagen mein Einstieg in die Welt des Fan-Merchandise 2010 ungefähr. Und seither bin ich in der Evolution in diesem dieses Marktes unterwegs und schlussendlich ist die Gründung von Fantex-Brandbow eine Konsequenz meiner Erfahrungen mit diesem Markt. Und wir haben uns ein Ziel gesetzt, diesen großen Markt zu digitalisieren. So viel zu meiner Vita und so viel zu dem Punkt, wie ich hergekommen bin, zu dir.
Mhm. Erstmal danke dafür. Für die Zuhörer ist natürlich das Thema auch, weil die kommen zum Beispiel aus ganz klassisch, ganz anderen Branchen. Sehr interessant. Was waren die Punkte dafür? Du hast ja gesagt, du hast dich da weiterentwickelt, sprich von traditionellen Gaming-Bereich zu Fan-Commerce, also sprich der Vermarktung, ne, von Artikeln, auf denen Bands, Gaming-Titel, aber auch klassischerweise, ja, ich sag jetzt mal, digitale Brands drauf sind, die man so traditionell gar nicht kennt, entwickelt hat. Wie hast du diese Zeit erlebt? Weil das ist ja eigentlich alles etwas, was es so vor 20 Jahren, grob 30 Jahren nicht gab.
Das ist richtig. Ich glaube, jedem ist bewusst, was eine Fankultur ist. Wenn man Sport verfolgt, dann ist einem bekannt, dass man Fan von gewissen Fußball-, Handball-, Basketball-Vereinen oder auch Persönlichkeiten ist. Der Musikbereich ist auch ein relativ altes Medium, in Anführungsstrichen altes Medium, was eine sehr, sehr große Fankultur entstanden oder entstehen lassen hat. Videospiele ist einfach ein neues Medium, es ist einfach ein neuer Bereich der Unterhaltung, des Entertainment, der erst vor, wie gesagt, 30 Jahren, 25 Jahren massenmarktfähig wurde und analog zu allen anderen Fankulturen gibt es da auch Idole, Marken, Spiele oder Themen, die sich dann in einer Community entsprechend entwickelt haben und dann auch von den, wie es nennen, Core-Usern dann auch in eine Fankultur oder ein Fandom, wie es im Neudeutsch oder letztendlich international heißt, entwickelt haben. Und so mein erster Ansatz damals noch, war die Anfangszeit, wo man gesehen hat, dass ein Protagonist oder eine Protagonistin wie Lara Croft nicht nur auf dem Bildschirm stattfand, sondern dass die Spieler, dass die User viel, viel mehr über diesen Charakter wissen wollten. Und das hat sich dann in vielen, vielen anderen Spielthemen manifestiert. Heute ist Videospielen oder Computerspielen oder wie man es auch letztendlich definieren möchte, mit Abstand das Entertainment-Medium, was am meisten Zeit in der Gesellschaft einnimmt. Also man spielt viel länger Videospiele, als man Musik hört oder auch selbst Film schaut. Und analog dazu hat sich auch die Fankultur dieses Segmentes entwickelt. Und im Zuge einer Digitalisierung der Medien haben sich dann auch der Konsum von diversen Medien halt extrem verwandelt oder geändert und entsprechend ändert sich auch der Markt.
Die interessante Thematik dabei ist ja, du hast es ja eben gesagt, mit einem gesellschaftlichen Wandel haben sich auch gleichzeitig die Konsumverhalten verändert. Das heißt, früher hat natürlich kaum jemand Computerspiele gespielt. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, klar, ich habe mal so die bekannteren Sachen, du hast es schon genannt, Tomb Raider, FIFA-Reihe, aber auch Dinge wie vielleicht so das erste Doom 3 und solche Sachen. Das war damals so der Einstand quasi in diese moderneren Games. Es gab natürlich ganz früher, mein Bruder hatte damals C64, ganz andere Dinge, ne, mit einem 5, ein Viertel Floppy-Disk-Themen, ne, und sehr analog wirkenden Spielen wie dann auch vielleicht im Pac-Man, Pitfall und solchen Sachen, ist die Evolution dann natürlich einhergehend. Die Beliebtheit von Computerspielen, wenn man da bei dem Bereich ja bleibt, korreliert definitiv auch dann mit gesellschaftlichen Konsumverhalten häufig, finde ich auch. Und das, wenn ich jetzt, sag ich, meinen Sohn angucke, spielt auch in gewisser Form ab und zu dann mal Computerspiele mit, kein Spoilern hier, ne, aber mit einer Switch zum Beispiel, eher was Leichtgewichtigeres, aber auch da ist das Spielen sozusagen gesellschaftsfähig geworden. Mit welcher, wenn ich jetzt mal die Frage so ein bisschen rüberziehe, mit welcher Bedeutung, wenn man jetzt das Spielen als Beispiel nimmt, aber auch die Digitalisierung von Fankulturen, wie ist der wirtschaftliche Impact? Wie wichtig ist das eigentlich? Muss man das als Marke machen, als Band, als beispielhaft digitale Marke?
Eine Frage, wozu ich mehrere Antworten geben muss.
Sehr gerne, bitte.
Ich glaube, Videospielen ist von einem singularen Medium, wo ich alleine gegen einen Computer spiele, durch die Digitalisierung und durch die immer steigenden oder wachsenden Rechnerkapazitäten zu einem gesellschaftlichen Phänomen geworden, zu einem eher sozialen Medium. Ja, wenn man die heutigen Spiele sich betrachtet, und ich vermute mal, dass dann so mit der Switch auch mal das Spiel Fortnite gespielt hat, dann ist das ein Spiel, was man nicht alleine spielt, sondern es ist ein soziales Medium, wo man sich mit Freunden trifft, um gemeinsam das Spiel zu erleben. Das ist ein ganz großer Unterschied und im Vergleich auch zu Musik, auch da ist das Gemeinschaftserlebnis auf Konzerten, in Diskotheken und sonst was eine der Kern, Elemente, weil man sich dann zu einer gewissen sozialen Gruppe hinzugezogen fühlt. Früher gab es eine klare Segmentierung. Es gab Rock, es gab Punk, es gab Hip-Hop, etc., etc. oder Pop. Und bedenke, alle diese Fangruppen hatten auch eine gewisse eigene Identität, waren speziell angezogen, etc., etc. Das hat sich heute im Laufe der Zeit etwas diversifiziert. Man hat keine so klare sozialen oder keine so klare soziale Trennung wie oder keine erkennbare soziale Trennung, wie es früher in diesen oder Fankulturen war. Es ist viel, viel diversifiziert und es ist viel breiter geworden. Allerdings die Grund der Grundtrieb, warum man diese Spiele spielt, ist ein gemeinschaftliches Erleben, gemeinschaftlich Spaß haben. Und das gilt für nahezu alle großen Spielemarken heutzutage. Also auf den nächsten Punkt zu kommen, auf die Relevanz in der Gesellschaft, ist das Computerspielen einfach ein anderes Medium, ein anderes Unterhaltungsmedium geworden, was man gemeinsam mit seinen Freunden, mit seiner Community entsprechend erlebt. Und wenn man heute so den Sättigungsgrad oder die Penetrierung des Marktes sieht, ist Computerspiel wahrscheinlich mit der höchsten Penetrierung von Entertainment mittlerweile heute ein extrem relevantes Unterhaltungsmedium.
Wenn man, kannst du unseren Zuhörern, vielleicht weißt du die Zahlen oder hast da Einblick rein, wenn zum Beispiel so globale Events sind, wie du hast es jetzt Fortnite genannt oder es gibt ja auch andere Spiele, die sehr, sehr populär sind am Markt, ne? Wenn da so globale Events sind, würdest du sagen, es gucken mehr Menschen Sport-Events an, wenn man solche, abgesehen vielleicht von der Weltmeisterschaft, also Turniere anschaut oder als Beispiel Gaming-Events, wie zum Beispiel eine Weltmeisterschaft, beispielhaft im Counter-Strike, Weltmeisterschaft in Fortnite und so weiter. Wie sind da so die Werte? Weißt du, wie viele Menschen da zuschauen?
Die Zahlen liegen mir nicht im Detail vor. Ich kann aber, glaube ich, mit Gewissheit sagen, dass die Zuschauer eines WM-Finales, dass die Zahlen noch höher sind. Jetzt kommt noch das Aber. Es gibt im Videospielbereich jetzt nicht oder noch nicht so die zentralen Themen eines Events, die jetzt wirklich so die Aufmerksamkeit aller Spieler auf sich ziehen zu einem Event. Was aber Fakt ist, ist, dass ein Großteil des Contents auf YouTube als auch auf TikTok Gaming-Inhalte sind. Das heißt, es gibt Hunderttausende, Millionen von Streamern, die letztendlich Gaming-Content streamen, verbreiten und die entsprechend auch hohe User- und Zuschauerzahlen generieren. Das heißt, summa summarum ist wahrscheinlich der Konsum von Gaming-Content größer als von Sport. Mhm. Auch der Markt für Gaming oder für Games ist mittlerweile größer als Sport, Musik oder Film. Das heißt, wie gesagt, es ist die zentrale Event fehlt. Es gibt gewisse Weltmeisterschaften. Eine wird gerade in Saudi-Arabien aufgebaut, was auch ein olympisches Event werden wird, wo man versucht, halt so langsam alle großen Spiele, ähnlich wie im Sport, Disziplinen dort in einem Turnier darzustellen. Es hat aber noch keine, wahrscheinlich als Turnier an sich noch nicht die Masse wie ein Super Bowl oder eine Fußball-WM oder das Rugby-Final. Mhm.
Deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Wahrnehmung. Mein, heute viel familiärer Input, mein Neffe, der war letztens mit seiner Freundin in London, auch um die Stadt zu besuchen und so weiter, Urlaub zu machen. Und hat aber auch gleichzeitig, ich kenne den Spielenamen leider nicht ganz genau, ein Event besucht, auch wo dann entsprechend dort das gestreamt worden ist. Aber er hat sich Stadion-Seats, also wirklich echte, wie man in ein Fußballstadion geht. Ich komme hier aus Darmstadt, ne? Also wie wenn man zu Darmstadt 98 gehen würde, genauso dort in ein Stadion, wo man live über die Screens in dem Spielverlauf mit dabei ist, wo man live mitbekommt, wie alles eigentlich läuft, wie das ganze Gaming funktioniert, dann dabei ist. Und er hat gesagt, 120.000 User jeden Tag live dabei. Bei einem Nischenspiel, in Anführungszeichen, das, wenn man ehrlich ist, wenn man mal andere Leute fragen würde, die vielleicht nicht jetzt direkt im Gaming drin sind, höchstwahrscheinlich total unbekannt ist. Das heißt, diese Marktmacht, die man in diesem Segment hat, ist schon unglaublich. Und die Hebelwirkung, gerade noch vielleicht bei populäreren Titeln, ist gigantisch, meiner Meinung nach. Würdest du das auch so sehen?
Absolut, absolut. Ich glaube, ist auch ein Generations-, ich will nicht sagen Konflikt, aber einfach ein Thema der Generationen. Ich glaube, in den klassischen Medien findet diese Reflexion nicht statt. Also es wird zwar anerkannt, dass es ein sehr, sehr großes Thema ist, ein sehr großer Markt ist, aber so wie die Gesellschaft heutzutage medial versorgt wird, fällt dieses Thema Computerspiele so ein bisschen hinten runter. Und entsprechend ist es auch in vielen Bereichen der Öffentlichkeit immer noch verborgen. Aber wie gesagt, wenn man die YouTube-Zahlen oder den Content als Maßstab nimmt, dann ist das führende Thema. Und wenn man sich der Analogie folgt, dass Streaming oder YouTube das neue Fernsehen ist, dann hat dort Gaming halt einen extrem großen Platz eingenommen. Und wenn man ein Streamer ist oder wenn man das konsumiert, dann wird man das auch, dann weiß man das auch. Aber es gibt, wie gesagt, so eine gewisse Ambivalenz irgendwie, weil man die Gesellschaft versteht es, aber es ist nicht so im Fokus der Öffentlichkeit.
Vielleicht eine private Frage, schaust du traditionelles Fernsehen in irgendeiner Form noch überhaupt?
Ich glaube fast nur Nachrichten und irgendwelche Dokumentationen, aber das klassische Fernsehen nicht mehr, also nein.
Ja, geht mir immer stärker in der ähnlichen Art und Weise, weil man dann quasi on demand, ne, quasi genau. die Inhalte bekommt, die man zu der Zeit braucht, vielleicht sogar ohne Werbung, kommt ein bisschen drauf an, ne?
Genau.
Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Hebel. Wir haben ja vorhin gesagt, du bist Geschäftsführer von Brandbau und entsprechend Mitgründer von Fantech, ne? Und da ist es natürlich für uns so, wie, wenn wir dieses gesamte Thema, diese gesellschaftliche Debatte haben, die Technologie-Themen, ne? Computerspiele könnten ohne Technologie nicht existieren. Genauso aber auch drumherum, diese Events ohne Technik, ohne Streaming, ohne Server, ohne das Internet, all das würde überhaupt nicht existieren, dass das quasi Grundbedingung ist, um überhaupt so digitalen Vertrieb machen zu können, ist klar. Wo schlägt Fantech beziehungsweise die Brandbook-Idee da hinein? Was hilft mir es als Clan, als Medienunternehmen, wenn ich dann mit euch das Produkt, was ihr anbietet, du kannst auch gerne darüber gleich sprechen, nutzen würde?
Fangen wir mit den drei Stakeholdern oder Bereichen, die wichtig sind, an und erklären mal vielleicht, wie sich oder wie die Digitalisierung die Sachen verändert hat. Erstmal der Fan oder der Konsument ist heute mehr oder weniger 24/7 mit einer Marke verbunden. Das heißt, ich durch die verschiedenen sozialen Medien, Social Media Channels, Internet etc. Bin ich nahezu im ständigen Austausch mit der mit meiner Marke oder mit meinem Idol. Ich kann also konstant mit ihm kommunizieren. Das war früher nicht der Fall. Früher gab es Zeitungen, früher gab es dann die Bravo oder je nachdem oder die Kicker oder irgendwelche Musikzeitschriften, Rolling Stones und so weiter und so fort, wo ich im Endeffekt News von meinen Idolen erhaschen konnte oder letztendlich interagieren konnte in gewisser Art und Weise oder konsumieren konnte. Das ist heute eine ganz andere Interaktion mit den Protagonisten oder Themen, die ich liebe. Und diese Schere der Möglichkeiten mit Marken zu interagieren, wird quasi immer breiter. Ob das jetzt nun irgendwelche Streaming-Kanäle sind mit Videocontent, ob das Facebook, Instagram etc. Also plus viele, viele andere Plattformen, die genutzt werden mit meinen Idolen, mit meinem Lieblingsthema im Endeffekt zu interagieren. Das ist eine ganz anderen Konsumverhalten und auch Erwarten von Fans geführt. Das ist so ein bisschen diese, nennen wir es mal Creator Economy. Ich muss kurz mal hier was wegdrücken, Sekunde.
Kein Problem.
Was einfach auch eine völlig andere Bedarfshaltung bei den Konsumenten hinsichtlich ihres Merchandise oder sonstigen markenbezogenen Produkten zu einem markenbezogenen geführt hat. Dann haben wir das Thema Handel, Retail, sprich die Option, solche Produkte zu erwerben. Hier gab es früher letztendlich nur den klassischen Einzelhandel, Brick and Mortar, die in gewisser Weise eine Begrenzung des oder einen begrenzten Platz haben, gehabt haben und ein relativ überschaubares Sortiment an solchen Produkten gehabt haben, ja, oder geführt haben. Das hat sich durch die Verbreitung des E-Commerce und dann wiederum die 24/7-Availability extrem gewandelt. Das heißt, ich habe heute anstatt 10 habe ich wahrscheinlich 500 Möglichkeiten, gewisse Dinge zu erwerben. Ich habe überall Zugriff auf diese Themen. Und auch der Bereich, auch dieser, der Handel dazu hat sich gewaltig gewandelt. Wir nennen das die, weiß ich was, D2C-Disruption, dass ich heute eigentlich viel, viel direkter zu dem Kunden oder den Kunden ansprechen kann. Über diverse Kanäle. Der dritte Bereich ist das, sind die Marken an sich und auch die Hersteller. Es gibt einfach durch die Digitalisierung, und wir sprachen jetzt über das Thema Computerspiele, es gibt noch viele, viele andere Themen. Man bedenke die gesamten Influencer, diese ganze Creator Economy, wo heutzutage Marken, IPs oder wie man es nennt, entstanden sind, die es vor 20 Jahren gar nicht gab. Das heißt, heute habe ich heute bewerben sich um mich als User, als Konsument eine viel, viel, viel breitere Anzahl von Marken, IPs, Personen, Idole, um Aufmerksamkeit eines Users. Das heißt, ich habe eigentlich in allen drei Bereichen habe ich eine exponentielle Entwicklung in der Markt. Ich habe viel, viel mehr Anbieter, ich habe deutlich mehr Konsumenten und ich habe auch eine viel, viel größere Anzahl an Channels oder an Möglichkeiten, diesen Kunden zu adressieren. Und jetzt stelle man sich mal das Produkt oder den Hersteller oder die Ware vor, die an diese verschiedenen Stakeholder dann letztendlich gebracht werden muss. Ich habe ein deutlich breiteres Portfolio an Produkten, die heute im Angebot, die im Markt sind. Ich habe eine viel, viel breitere Vertriebsstruktur, die ich bedienen muss, und ich habe eine sehr diversifizierte Kundschaft. Das führt offensichtlich zu Problemen in diesem Markt, und das ist mehr oder weniger das Ziel von Fantech, diesen Prozess zwischen Marken, Kunden, sprich Kanälen und Produzenten zu automatisieren und zu digitalisieren.
Bedeutet, ich mache es mal relativ plakativ, ne, weil die Details sind sehr, sehr interessant, die du da sagst. Ich mache mich mal als Band, wir machen die Entech Systems Band, ne, mal als Beispiel. Mhm. Ich könnte als Band mit eurem Produkt, ne, entsprechend Merchandising-Artikel über mit unseren Logos etc. ohne viel Aufwand erzeugen, erstellen lassen, ohne dass ich eigentlich eine eigene Wertschöpfungskette, eigene Produktionslinie hätte und diese dann digital vertreiben. Und zwar, und das Ganze sogar noch, wenn man den Time-to-Market-Aspekt betrachtet, ich sag's jetzt wirklich so, in Real-Time, also extrem schnell.
Genau. Du kannst letztendlich mehr oder weniger als Marke innerhalb eines oder vielleicht zwei Tage weltweit alle Kanäle, wo du deine Fans erwartest, mit deinen Produkten bedienen.
Das ist schon eigentlich eine starke Nummer. Und vor allem, wenn man überlegt, ich muss dafür letzten Endes nur Medien haben, Content, Inhalt, wie auch immer, ne? Und kann über den Punkt quasi Merchandising, klar, kostet das Geld, also es wird ja nicht, ihr macht das nicht kostenlos, schon auch allen Zuhörern bewusst, quasi dies digital in der Welt vertreiben. Jetzt mal vielleicht, weil wir den, auch den Technologieaspekt betrachten, was sind denn da für Technologien bei euch im Einsatz? Oder welche vielleicht eher nicht?
Das war eher gewandelt, wir nennen das D2C-Disruption, dass ich heute eigentlich viel, viel direkter zu dem Kunden oder den Kunden ansprechen kann über diverse Kanäle. Der dritte Bereich ist sind die Marken an sich und auch die Hersteller. Es gibt einfach durch die Digitalisierung, und wir sprachen jetzt über das Thema Computerspiele, es gibt noch viele, viele andere Themen. Man bedenke die gesamten Influencer, diese ganze Creator Economy, wo heutzutage Marken, IPs oder wie man es nennt, entstanden sind, die es vor 20 Jahren gar nicht gab. Das heißt, heute habe ich heute bewerben sich um mich als User, als Konsument eine viel, viel, viel breitere Anzahl von Marken, IPs, Personen, Idole, um Aufmerksamkeit eines Users. Das heißt, ich habe eigentlich in allen drei Bereichen habe ich eine exponentielle Entwicklung in der Markt. Ich habe viel, viel mehr Anbieter, ich habe deutlich mehr Konsumenten und ich habe auch eine viel, viel größere Anzahl an Channels oder an Möglichkeiten, diesen Kunden zu adressieren. Und jetzt stelle man sich mal das Produkt oder den Hersteller oder die Ware vor, die an diese verschiedenen Stakeholder dann letztendlich gebracht werden muss. Ich habe ein deutlich breiteres Portfolio an Produkten, die heute im Angebot, die im Markt sind. Ich habe eine viel, viel breitere Vertriebsstruktur, die ich bedienen muss, und ich habe eine sehr diversifizierte Kundschaft. Das führt offensichtlich zu Problemen in diesem Markt, und das ist mehr oder weniger das Ziel von Fantech, diesen Prozess zwischen Marken, Kunden, sprich Kanälen und Produzenten zu automatisieren und zu digitalisieren.
Bedeutet, ich mache es mal relativ plakativ, ne, weil die Details sind sehr, sehr interessant, die du da sagst. Ich mache mich mal als Band, wir machen die Entech Systems Band, ne, mal als Beispiel. Ich könnte als Band mit eurem Produkt, ne, entsprechend Merchandising-Artikel mit unseren Logos etc. ohne viel Aufwand erzeugen, erstellen lassen, ohne dass ich eigentlich eine eigene Wertschöpfungskette, eigene Produktionslinie hätte und diese dann digital vertreiben. Und das Ganze sogar noch, wenn man den Time-to-Market-Aspekt betrachtet, ich sage es jetzt wirklich so, in Real-Time, also extrem schnell.
Genau. Du kannst letztendlich mehr oder weniger als Marke innerhalb eines oder vielleicht zwei Tage weltweit alle Kanäle, wo du deine Fans erwartest, mit deinen Produkten bedienen.
Das ist schon eigentlich eine starke Nummer. Und vor allem, wenn man überlegt, ich muss dafür letzten Endes nur Medien haben, Content, Inhalt, wie auch immer, ne? Und kann über den Punkt quasi Merchandising, klar kostet das Geld, also es wird ja nicht, ihr macht das nicht kostenlos, schon auch allen Zuhörern bewusst, quasi dies digital in der Welt vertreiben. Jetzt mal vielleicht, weil wir den Technologieaspekt betrachten, was sind denn da für Technologien bei euch im Einsatz? Oder welche vielleicht eher nicht? Das war eher so. Aber was ist da für ein Technologie-Stack dahinter? Faktisch alles, was man sich so vorstellen kann?
Es ist alles, was man sich vorstellen kann, und es ist ein evolvierender Prozess. Also was wir im Endeffekt, und wir haben vielleicht mal als auch wieder plakativ zu bleiben. Früher war die Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Stakeholdern per E-Mail. Also alle Daten, alle Informationen wurden irgendwie mal per E-Mail weitergeschickt. was zu einer brutalen Ineffizienz führt. Und alle diese Sachen haben wir quasi auf eine Plattform gebracht, sodass jeder der Beteiligten quasi immer auf einen Datenpunkt zurückgreifen kann und entsprechend effizienter arbeiten muss. Welche Technologien sind dafür im Einsatz? Letztendlich bezeichnen wir uns als eine große API. Wir die diversesten Systeme verbinden, angefangen von bei der Produkterstellung Systeme wie Photoshop, die einfach die Mockups der Produkte digital erleichtern oder ermöglichen, Verbindung zu produktionsrelevanten Verfahren, die dann den Druck, Bestickung, Sublimation etc. Ermöglichen, hin zu ERPs, zu PIMs, zu APIs, um auf den entsprechenden Channels die Produkte anzubieten. Es ist alles im Einsatz und jetzt offensichtlich findet auch langsam AI in den meisten Funktionen Einsatz und das wird jetzt die nächsten Jahre auch noch so weitergehen.
Also sehr, sehr spannend. Muss man da einfach mal abwickeln als Punkt für Fantech, weil wenn man sich das anschaut, ist das ja ein Ökosystem, das sehr technologieoffen alle traditionellen Kanäle mit den möglichen aktuellen und den wahrscheinlich auch interessanten zukünftigen Märkten verbindet. Also quasi so eine Art Dreiklang, den man da quasi begehen möchte. Und da finde ich es auch sehr, sehr spannend. Wir sind ja auch ein Technologieunternehmen, was das für einen Technologie-Stack als solches dann ist, ne? Welche Auswirkungen das Ganze hat und vor allem, welche enorme technologische Aufwand da hinten dran steht, bis die Tasse bei mir zu Hause ist, bis das T-Shirt da ist, bis bei einem Konzert die Waren da quasi im Store liegen oder wenn der Kunde in einem vielleicht jetzt ganz kurzfristig generierten Shopify-Shop quasi die Waren sich aussucht, nach dem Konzert oder nach der Tour wird das quasi wieder eingestampft, der Shop gibt es gar nicht mehr. Aber die Artikel, die können dann quasi im neuen Setup dann ganz anders produziert werden. Dass das alles dann so funktionieren kann, ist schon sehr, sehr spannend, interessant auch für die Zuhörer, weil das kann man von der Abstraktion gar nicht im ersten Moment begreifen. Weil die meisten würden sagen, ist ja traditionell, da wird ein T-Shirt bedruckt und fertig ist das Ganze. Aber das ist ja so nicht.
Ne? Das ist in der Tat ein viel komplexerer Prozess, wo man auch die Legacy oder die existierenden Systeme der jetzigen Marktteilnehmer berücksichtigen muss. Das heißt, wir bewegen uns in einem extrem heterogenen Umfeld, wo es noch keinen Standard gibt. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, letztendlich diese Komplexität nicht über ein, weiß ich was, Hardcoding zu lösen, ja, wo man letztendlich mit alten EDI-Systemen oder sonstigen Tools arbeitet, sondern diesen Prozess quasi auszulagern auf unsere Plattform. Das heißt, die Komplexität wird nicht on-System gelöst, sondern sie wird outgesourced, mehr oder weniger auf unsere Plattform von den Partnern, weil damit einfach mehr Effizienz generiert wird. Und das ist ein nicht nur ein reiner Business-Prozess, der umgesetzt werden muss, sondern das ist auch ein psychologischer Prozess, bei den existierenden Playern, die sich durch diese Digitalisierung auch von ihren alten Geschäftsmodellen trennen bzw. migrieren, wegmigrieren müssen.
Auf jeden Fall spannend, weil da sehr viel gesellschaftliche Konsumfragen drin vorkommen und die Technologie quasi Mittel zum Zweck ist, aber entscheidend ist für die Effizienz, den Erfolg, die Kosten in so einer Produktion entsprechend, ne? Und gerade mit diesem Thema, wie du sagst, globale Marken in verschiedenen Sprachen, ob jetzt Spiele, Bands, digitale Marken oder auch traditionelle Marken letzten Endes, ist dabei natürlich ein ganz interessanter Aspekt, den ich sehr, sehr wichtig finde. Wir versuchen auch im Podcast häufig das Thema Trends, wo geht's hin, so ein bisschen skizzieren, wo geht's bei euch hin? Also nicht nur Fantech, sondern im Fan-Commerce, wo geht's da hin? Gibt es da irgendwas Erkennbares, wo du sagst, das ist ein Punkt, der wird es in 3, 4, 5, vielleicht 10 Jahren irgendwo hingehen, das ist erkennbar?
Es gibt viele allgemeine Trends, die man, glaube ich, hier berücksichtigen muss. Punkt 1, E-Commerce die Gesellschaft kauft weiterhin mehr online ein. Also der E-Commerce Anteil an diesem Fan-Commerce wird noch deutlich zunehmen. Das war, als wir anfingen vor 5 Jahren, relativ unterrepräsentiert. Wir sprechen hier von einem Markt, der zwischen 350 bis 370 Milliarden US-Dollar jährlich ist. Und da war die Penetration von E-Commerce relativ gering, was primär an den alten Geschäftsmodellen lag, wie eigentlich Lizenzierung von Produkten vollzogen wurde. Corona hat dem Ganzen einen extremen Push gegeben und wir sehen, dass sich dort eine doch signifikante Verlagerung, dass eine signifikante Verlagerung stattfindet, die in den nächsten 5 Jahren einen, glaube ich, überproportionalen Anteil haben wird. Der Grund dafür ist nicht nur die, sagen wir, Digital Natives, die jetzt einfach online bevorzugt online einkaufen, sondern es ist auch einfach die physikalische Ware und die Art und Weise, wie heutzutage auf Trends und auf Demand quasi reagiert werden muss. Ich habe keine 3, 6, 12 Monate Zeit, um mich auf einen neuen Film oder ein neues Thema vorzubereiten und dann Ware irgendwo einzukaufen, sie dann per Schiff in die Märkte zu bringen und dann über den Handel oder über irgendwelche in welchen Legern zu lagern und sie dann hoffen zu verkaufen, sondern ich muss viel kurzfristiger auf Trends reagieren. Ich habe die Fans erwarten eine andere Art von Fan-Merchandise als in der Vergangenheit. Es muss personalisierter sein, es muss just in time sein, es muss verbunden mit Events sein, es müssen Drops sein, es müssen vielleicht irgendwelche limitierten Themen sein. Es müssen einfach emotional aufgeladene Produkte sein, die den Fan heutzutage ansprechen. Und diese Geschwindigkeit, diesen Bedarf, der kann nur quasi über E-Commerce erzielt werden. Damit werden wir in den nächsten 5 Jahren sehen, dass Marktplätze, aber auch das D2C-Geschäft eine viel, viel höhere Relevanz in diesem Markt haben wird, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ein weiterer Trend ist letztendlich die kontinuierliche Diversifizierung der Absatzkanäle. Wir beschreiben das gerne als Hypercommerce, was in den nächsten Jahren entstehen wird. Früher gab es Amazon, es gab einige Online-Händler, die zum Teil auch Ware von dir als Verkäufer gekauft haben und sie dann ihre Kunden weiterverkauft haben. Heute ist der Spread an Kanälen deutlich, deutlich größer geworden. Natürlich haben die großen Marktplätze immer noch eine entsprechende Relevanz, aber man bedenke, was aus dem oder was TikTok und was Social Commerce in Zukunft mit an Opportunitäten hinzufügen wird. Der Verbraucher hat viel, viel mehr Touchpoints oder Zugänge zu der Marke, die man als Anbieter adressieren muss. Und entsprechend gewaltig ist auch das Datenvolumen und die Datenstruktur, die benötigt wird, um auf all diesen Kanälen präsent zu sein. Das heißt, die Komplexität des Marktes wird noch deutlich zunehmen und das ist so unser Pitch, dass wir den Unternehmen, dass wir sie diese Komplexität reduzieren und begleiten auf der weiteren Evolution des Marktes.
Super. Also ist wirklich ein ganz interessanter Use Case, dass quasi Fan-Tech als Beispiel jetzt, aber unser Thema Fan-Commerce as a Service, ne, letzten Endes damit definiert worden ist. Weil Fan-Commerce war vorher ein sehr traditionelles Business und ihr versucht da ein As-a-Service-Modell draus zu machen.
Richtig. Auch das ist, glaube ich, dem Zeitgeist geschuldet. Früher ist der oder bisher wird der Großteil dieses Licensing-Marktes über Lizenzverträge abgewickelt, die in gewisser Weise wenig Agilität ermöglichen. Bis erstmal irgendwelche Dokumente, Verträge geschlossen worden sind, irgendwelche Minimum-Garantien gezahlt wurden und so weiter und so fort, ist der Trend oder die Demand gegebenenfalls schon vorbei. Wir nennen das Ganze Merchandise as a Service, entsprechend lauten auch unsere Verträge. Und die geben uns, der Marke, dem Retailer, dem Produzenten auch eine viel, viel größere Flexibilität.
Glaube ich, weil er muss sich um all diese Schritte natürlich nicht mehr kümmern.
Absolut.
Das ist ganz klar. Also sehr, sehr, also ich finde es ein super spannendes Thema. Das war auch die Grundintention, warum wir gesagt haben, hey, wir sprechen darüber mal, damit man allen mal zeigen kann, das ist ein ganz anderer Art, so ein Geschäftsmodell, auch gerade in diesen sehr populären Themen, also Bands, Film, hast du gerade noch gesagt, hatte ich die ganze Zeit vergessen. Ne? Filme sind auch mega, also es sind im Grunde genommen, es gibt nicht viele super erfolgreiche Filme mehr, aber es gibt einige Top-Sachen. Warum soll nicht James Bond Merchandising super laufen über sowas, ne? Oder Marvel ist ein bisschen unter die Räder gekommen, aber auch Marvel-Reihe zum Beispiel und so weiter. Genauso wie das Gaming oder die traditionellen Geschäfte, wo man sagt, auch ein Unternehmen, das global ist, kann darüber seine Distri machen etc. Deswegen sehr, sehr, sehr super spannend. Ich glaube auch, dass die Zuhörer verstanden haben, dass das ein Ansatz ist, unabhängig auch von Fantech, wie der Markt sich verändert und ohne Technologie, ohne dass man da vielleicht auch Hürden und Hindernisse beseitigt, wäre das ganze Thema so oder so nicht machbar.
Auf jeden Fall.
Genau. Damit der Podcast konsumierbar bleibt, ich gucke immer auf die Uhr, also wir können bei dem Thema wahrscheinlich Stunden reden, weil es ist sehr interessant, ich ziehe extrem viele Parallelen auch zur gesellschaftlichen Veränderung, wie wir Kleidung kaufen, wie wir, wie du schon sagtest, Medien, Fernsehen konsumieren, wie wir selber konsumieren, wie wir einkaufen als solches, korreliert sehr, sehr stark mit diesem Nutzungsverhalten, aber vielleicht machen wir dann einfach nochmal eine zweite Folge zu dem Thema in absehbarer Zeit. Wichtig ist für mich, auch für die Zuhörer, dass jeder Gast, der dabei ist, nochmal ein, zwei Punkte über sich sagt. Wir haben immer die Standardfrage Lieblingsmusik, vielleicht auch Lieblingsspiel, also Computerspiel in deinem Falle, Lieblingsmusik. Gibt es da Punkte, die du mitgeben willst? Und warum sind das deine Lieblingspunkte dabei?
Ich gehöre wahrscheinlich zu den Hardcore-Konsumenten von Dokumentationen und Podcasts. Das hat in den letzten, ich glaube, 20 Jahren ist das mein Entertainment geworden, weil ich das extrem spannend finde. Im Musikbereich bin ich grundsätzlich komplett offen geblieben. Ich habe mich, glaube ich, nie zu einem zu einer Musikrichtung speziell hinbewegt, sondern ich genieße die qualitativ gute Musik und durch meine drei Söhne und durch mein Alter bin ich, glaube ich, auch im Musikspektrum von Hip-Hop zu Rock, zu Pop, zu Klassik, zu Schlager, eigentlich, wie soll ich sagen, überall zu Hause und konsumiere das auch nach dem wunderbaren Spotify-Algorithmus.
Kein Thema. Daher, wenn du sagst Podcast als Beispiel, ne, das Punkt, du darfst auch welche empfehlen. Ne? Also wir sind zwar jetzt hier auch in einem Podcast, aber ne, Empfehlungen sind immer gern gesehen. Wenn du einen hast, den muss jeder gehört haben, der ist super, dann wäre das ein Punkt, den du auch nennen darfst. Ne?
Also ich vermute mal, dass die meisten Zuhörer die OMR-Reihen kennen. Immer einer der meiner Top-Favoriten. Ich konsumiere nahezu alle Folgen von Kassenzone, was ein spezieller E-Commerce-Podcast ist von Alexander Graf. Schlafe meistens mit Geschichtspodcasts ein, weil das ein Fable von mir ist. Und erheitere mich morgens mit irgendwelchen positiven Fachinformationen. Mhm.
Super. Also OMA, auch dahingehend höre ich auch sehr, sehr häufig, sehr Deep Dive technisch unterwegs, da die auch sehr, sehr lang sind, also mit 1,5 Stunden teilweise mehr, kommen da schon viele Insights raus. Wie kann man dich erreichen? Wie können die Zuhörer dich erreichen? Wie kann man dich finden? Falls es Fragen gibt, falls einer sagt, hey, der Knut, das, was der da macht, das ist genial, da möchte ich auch mit ihm reden. Ich habe da noch einen Zusatz zu diesem ganzen Thema. Knut als Typ sagt, hey, super, vielleicht habe ich eine Idee, kann da nochmal bereichern. Wie können dich die Zuhörer erreichen?
Am besten unter meine E-Mail-Adresse knutb@brandbow.com.
Okay, perfekt,
super. knutb@brandbow.com. Wenn jemand Fragen hat, bitte gerne melden. Unser Team wird das beantworten. Wir sind übrigens ein israelisch-deutsches Unternehmen. Ich bin der deutsche Teil der Gründer. Meine Partner sitzen in Israel und wir sind letztendlich auch virtuell quasi aufgestellt. Wir haben dieses Unternehmen eine Woche vor Covid gegründet und entsprechend hat sich auch unsere Struktur dann nicht so entwickelt, wie wir es ursprünglich mal vorgehabt haben.
Kein Thema. Sehr spannend auf jeden Fall. Also vielen lieben Dank, Knut.
Alexander, war
sehr interessant.
Danke dir. Und,
ja, danke auch. Auf jeden Fall, dass du gekommen bist. Also wir sehen, dass da gibt es einige Themen, über die man eigentlich noch zusätzlich sprechen sollte. Und der Podcast geht weiter. Wir sind jetzt hier schon im, muss ich jetzt überlegen, 25. in der 25. Folge, meine ich grob. Und das zieht sich immer weiter. Das heißt, irgendwann, da kannst du mal zum Thema kommen, sagen wir hier, vielleicht Gesellschaft, vielleicht immer die Veränderung, auch vielleicht gibt es ja auch gerade einen Trigger oder ein wichtiges Event da in dem Bereich, dann kann man gerne mal drüber sprechen. Es hat mir großen Spaß gemacht. An die Leute da draußen, ihr seht, Fan-Commerce ist extrem technologieabhängig und es braucht gute Unternehmen, die diesen Flow, diese Dinge auch entsprechend begleiten können. Deswegen wisst ihr jetzt entsprechend Bescheid und ich bedanke mich bei dir, wünsche dir gute Zeit und an unsere Zuhörer bitte liken, abonnieren und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank von meiner Seite, Alexander van der Steeg von NTech Systems und dem Podcast Let's Talk About Tech Baby. Ich wünsche euch was. Danke euch, tschüss und mach's gut, Knut.
Tschüss.